HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Sommerferien stehen bei uns in Hessen vor der Tür. Viele freuen sich schon auf den Urlaub. Doch wer mit dem Flieger verreisen will, der muss am Frankfurter Flughafen auf das Schlimmste gefasst sein. Chaos. Das könnte es schon bald am Flughafen in Frankfurt wieder geben. In gut einer Woche starten die hessischen Sommerferien. Und dann rechnet der Flughafenbetreiber Fraport mit bis zu 200.000 Passagieren und das pro Tag. Das ist eigentlich zu viel angesichts der Personalnot beim Flughafen und vielen Airlines. Die Lufthansa hat schon vorsorglich viele Flüge gestrichen. Worauf sich Fluggäste einstellen müssen und wie sie sich am besten auf ihre Reise vorbereiten, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Ricardo Mastrocola und Roman Warschauer gesprochen.
Ja, man spricht da von Seiten des Flughafens schon von einer Herausforderung, die da auf das ganze System am Flughafen zukommt, weil das eben fast schon wieder vor Corona-Niveau hat. Und wir erinnern uns 2018, 2019, da sind ja die Terminals hier aus allen Nähten geplatzt und da gab es auch große Probleme. Und wenn man da schon fast wieder in diesen Bereich kommt, dann ist gerade zu Spitzenzeiten, kann es dann da eben auch wieder Probleme geben. Dennoch sagt man herausfordernd, aber man geht davon aus, dass man das System mittlerweile so stabilisiert hat, dass es einigermaßen gut funktioniert. Und das hängt dann eben unter anderem auch mit diesen gestrichenen Flügen zusammen. Schon mehrfach hat die Lufthansa ja Flüge gestrichen, Tausende, jetzt zuletzt gestern auch nochmal. Und das soll eben dieses Gesamtsystem entlasten.
Wie ist das, wenn 2000 Flüge gestrichen werden? Das sind ja, weiß nicht, geschätzt 100.000 Passagiere. Was passiert mit denen?
Ja, das sind ein paar hunderttausend Passagiere und die Lufthansa hat ja trotzdem mit denen einen Vertrag. Also die wollen ja irgendwie an ihr Ziel kommen. Das heißt, die Lufthansa muss erstmal schauen, kann sie umbuchen, zum Beispiel auf einen späteren Flug. Wenn sie jetzt Flüge streichen auf einer Strecke, die häufig geflogen wird, dann können sie versuchen, die umzubuchen oder zum Beispiel auf die Bahn umzubuchen. Deswegen konzentriert man sich vor allem auch auf diese innerdeutschen und auf die Strecken, die sehr viel geflogen werden innerhalb Europas. Also man kann versuchen, umzubuchen. Im Zweifelsfall, wenn es gar nicht geht, dann kriegt der Passagier aber zum Beispiel auch sein Geld dann wieder zurück. Oder wenn das Angebot, das ihm alternativ gemacht wird, so unattraktiv für ihn ist, weil es so lange Verzögerungen gibt, dass er sagt, dann brauche ich meinen Termin gar nicht mehr wahrnehmen zum Beispiel.
Hat man denn die Nach-Corona-Reiselust so komplett verschlafen und unterschätzt? Oder woran liegt das, dass der Flughafen seit Wochen da große Probleme hat?
Ja, das ist so eine Mischung aus allem. Zum einen hat man tatsächlich diesen starken Anstieg, wie er sich jetzt präsentiert, hat man tatsächlich unterschätzt, wohl an vielen Stellen. Also man hat schon damit gerechnet, dass es wieder aufwärts geht, aber so stark dann offenbar nicht. Und deswegen hat auch der Flughafen schon vor Monaten eigentlich gewarnt, dass man Probleme kriegen wird, weil einem auch klar war, man hat nicht genug Personal auf dem Vorfeld. Viele Leute, die auf dem Vorfeld arbeiten, die Flugzeuge abfertigen, die waren zum Beispiel in Kurzarbeit. Die verdienen dann aber so wenig Geld, dass es sich für viele nicht gelohnt hat und sie haben sich dann einen anderen Job gesucht und sind dann zum Beispiel in die Logistikbranche gegangen. Die sind also abgewandert, obwohl man das gar nicht unbedingt wollte beim Flughafenbetreiber. Und man hat jetzt offenbar Probleme, diese Leute wiederzukriegen. Es gibt nicht genug. Man stellt zwar 100 Mitarbeiter pro Monat derzeit ein, man würde aber lieber 150 einstellen. Also es gibt einfach zu wenig Personal. Und bei der Lufthansa gibt es auch solche Probleme. Zum einen kämpft man da mit Corona, aber da hat man zum Beispiel auch Flugbegleiter und Piloten, die nicht die richtigen Zertifikate haben oder abgelaufene Zertifikate haben, die man jetzt gar nicht schnell genug neu geschult bekommt.
Was können denn Reisende jetzt tun, damit sie auch möglichst problemlos ihren Flug erreichen, wenn er denn stattfindet?
Ja, das sind Tipps, die es auch schon immer wieder zur Hochsaison gab. Also möglichst früh am Flughafen sein. 2,5 Stunden wird empfohlen. Wobei ich immer einschränkend sagen muss, zu früh bringt dann auch irgendwann nichts, weil man dann zum Beispiel nicht zu den Check-in-Schaltern vorgelassen wird oder zu den Sicherheitskontrollen. Also frühzeitig da sein, möglichst schon ein Online-Check-in von zu Hause aus machen. Dann spart man sich schon mal eine Schlange. Auch das Handgepäck so vorbereiten, dass man schnell durch die Sicherheitskontrolle kommt. Also zum Beispiel auch auf diese Flüssigkeitsregeln achten, möglichst wenig Handgepäck dabei haben. All das kann dazu beitragen, dass diese ganzen Prozesse einigermaßen gut ablaufen. Aber am Ende ist man dann trotzdem in den Händen des Flughafens und der Fluggesellschaft und muss eben darauf hoffen, dass ansonsten es nicht zu größeren Verzögerungen kommt.
Zum Ferienstart in Hessen könnte es wieder chaotisch werden am Frankfurter Flughafen. Denn die Personalnot macht der Lufthansa und dem Flughafenbetreiber Fraport sehr zu schaffen. Was Reisende da beachten müssen, darüber hat uns Roman Warschauer informiert. Sehr viele Menschen in Hessen nutzen den Frankfurter Flughafen oder arbeiten dort. Das gilt natürlich auch für die Kommunen in direkter Nachbarschaft zum Airport. Doch diese räumliche Nähe ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits bietet der Flughafen Arbeitsplätze, wirtschaftliche Impulse, aber andererseits auch den extremen Fluglärm. Welchen Einfluss hat das auf die Kommunen? Darüber gibt es schon viele Erfahrungsberichte, aber so wirklich belastbare Daten, die gibt es bisher nicht. Das Land Hessen hat Geld zur Verfügung gestellt, genauer gesagt 1,8 Millionen Euro, damit Wissenschaftler 6 Jahre lang genau an diesem Thema forschen und solche belastbaren Zahlen bekommen. Die Ergebnisse sind jetzt vorgestellt worden. Mehr dazu von hr-Info-Reporterin Petra Demand.
Es ist alles sehr komplex. Das ist wohl die Hauptinformation, die man aus dieser Präsentation mitnehmen kann. Konkret nachweisbare Zusammenhänge zwischen Flughafen und der sozialen Entwicklung eines Stadtteils beispielsweise gibt es offensichtlich nicht. Manfred Oeckel, Bürgermeister der Stadt Kelsterbach.
Das ist auch so, dass jede Stadt eine Historie hat. Beispielsweise auch auf dem Arbeitsmarkt. Also wie viele Industriearbeitsplätze hatte die Stadt früher? Wie hat sich diese Arbeitsmarktsituation dann auch entwickelt? Und darum kann man auf der einen Seite sagen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Fluglärm, dem Flughafen und einer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt. Aber sie hat einen gewissen Einfluss, der aber nur ein Teil von dem Ganzen ist.
Da sind Namen wie Opel für eine Stadt wie Rüsselsheim eben teilweise viel prägender als der Flughafen. Kurz gesagt, die Exploration hat ergeben, dass man eine Untersuchung der Zusammenhänge so nicht angehen kann. Den Flughafen allein zu betrachten, bringt gar nichts. Manfred Oeckel ist mit der Studie trotzdem zufrieden.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man überhaupt mal eine halbwegs gute Datenbasis bekommen hat, um überhaupt das zu verifizieren, weil auch das ist ja ein wichtiger Schritt, dass man eben Gerüchte vorbeugt oder auch Vorurteile.
Es liegt also nicht am Fluglärm allein, dass sich in Flughafennähe dicht besiedelte Wohnviertel gebildet haben, in denen Menschen mit eher geringem Einkommen und oftmals niedrigem Bildungsniveau leben. Mit entsprechenden Unterstützungsangeboten könne man hier also viel erreichen, schließt der Offenbacher Landrat Oliver Quilling.
Hier anzusetzen ist eine klare Aufgabe von Sozialpolitik. Ob das Kommune alleine lösen kann, das hat ja auch was mit finanziellen Ressourcen zu tun, oder ob das überregional sozusagen in Form eines Lastenausgleichs zu regeln ist. Das ist eine hochspannende Frage der Politik, mit der wir uns beschäftigen werden.
Der Blick auf die positiven Auswirkungen des Flughafens ist in der Studie nicht viel konkreter geraten. Arbeitsplätze, wirtschaftliche Impulse, das allein auf den Flughafen fokussiert nachzuweisen, war nahezu unmöglich. Also auch hier müsste der Blick viel weiter geöffnet werden. Lohnt so eine Studie dann überhaupt? Das ist ja die eigentliche Ausgangsfrage dieser Untersuchung gewesen. 112 Kommunen sind betrachtet worden. 6 Jahre lang haben die Wissenschaftler sich durch Statistiken gegraben, Unternehmen und Experten befragt, um am Ende festzustellen, so richtig Konkretes kommt dabei einfach nicht heraus.
Welchen Einfluss hat der Frankfurter Flughafen auf die benachbarten Kommunen? Das ist in einer sehr aufwendigen Studie untersucht worden. Infos dazu hatte Petra Demand. Es sind Bilder des Schreckens. Häuser werden weggerissen, Transporter treiben durch die Straßen, massive Steinbrücken brechen und viele Menschen sterben. Das alles ist während der Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen passiert. Ein Jahr ist das Ganze jetzt her und direkt nach der Flut haben sich viele Helferinnen und Helfer auf den Weg gemacht in die betroffenen Gebiete, ganz viele davon auch aus Hessen. Wie es diesen Helfern heute geht, was sie noch mit dem Ahrtal verbindet und was diese Zeit in ihrem Leben verändert hat, das hat hr-Info-Reporter Benjamin Müller nachgefragt.
Ein Jahr ist das Hochwasser im Ahrtal und Nordrhein-Westfalen jetzt her. Und seitdem haben viele Helferinnen und Helfer auch aus Mittelhessen mit angepackt. Genau wie 2 Brüder aus Probach im Landkreis Limburg-Weilburg. Sie bringen insgesamt 845 Tonnen Baumaterial ins Ahrtal. Alleine beim letzten Transport im Mai waren Thorsten und Frank Guckelsberger mit 14 Sattelzügen unterwegs. Nachdem Thorsten mit der benachbarten Feuerwehr im Ahrtal war, wollten die Brüder etwas tun, erzählen sie.
Man sieht die Bilder, man sieht auch Videos. Aber dann steht man live vor dieser Brücke, die da rausgerissen wurde. Ja, wenn man dann schon, sag ich mal, kein Egoist ist, dann sagt man, da muss man einfach helfen.
Ich will mal oben drüber schreiben, ich glaube, wir beide leben nach dem Motto, nicht schwätze, sondern mache. Ja, so sagen wir im Westerwald. Und nach dem Motto haben wir das einfach gemacht, ja.
Sie schreiben über 60 Bauunternehmen an und sammeln Materialspenden. Dazu kommt noch Geld, von dem sie besondere Baustoffe kaufen. Bisher haben sie so Waren im Wert von über 280.000 Euro zum Wiederaufbau geliefert. Und das ist noch nicht das Ende, erzählt Frank Guckelsberger.
Zum Einjährigen haben wir gesagt, machen wir noch mal eine Fahrt. Und es kommt immer noch mal hier eine Spende, da eine Spende. So dass man, denke ich, noch mal einen mittleren Transport zusammenbekommen.
Nicht von Hessen ins Ahrtal, sondern andersherum ging es für Irmgard Diekmann. Die 85-Jährige hat 20 Jahre in Bad Neuenahr gelebt, rund 200 Meter von der Ahr entfernt. Beim Hochwasser läuft ihre Erdgeschosswohnung komplett voll und sie rettet sich mit einer Nachbarin noch gerade so auf eine Mauer, erzählt sie.
Und die Nachbarn haben uns dann oben aus der Flut unten, die ja schon fast bis oben an den Rand kam, mit Tischdecken nach oben auf das Flachdach gehievt. Sonst wären wir wirklich alle Mann da unten weg gewesen.
Über Bekannte aus Gießen und ein paar Zufälle kommt sie schließlich nach Wetzlar. Hier lebt sie heute in der Altstadt in einem Mehrfamilienhaus. Sie wird herzlich empfangen, bekommt Hilfe bei der Einrichtung und beim Friseur um die Ecke gibt es ein Jahr Haare schneiden gratis. So hat auch sie Hilfe aus Hessen erlebt, diesmal aber in Hessen. Und sie hat hier eine neue Heimat gefunden, sagt sie.
Ich muss sagen, ich bin hier angekommen. Ich kann nur all den Leuten danken, die mir in dieser Situation geholfen haben und doch weiter, ich darf, muss jetzt bald aufhören, es kommen mir geholfen haben und dass ich hier angekommen bin. Danke.
Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wie geht es den Betroffenen und auch den vielen Helfern aus Hessen heute? Das hat hr-Info-Reporter Benjamin Müller nachgefragt. Der Hund ist bekanntlich des Menschen bester Freund. Doch für viele ist der Begleiter auf vier Pfoten noch viel mehr als das. Zum Beispiel für Blinde. Für sie können Hunde mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit bedeuten. Doch die Vierbeiner haben nicht überall Zutritt. In vielen Restaurants oder auch in öffentlichen Gebäuden dürfen sie nicht mit rein. Die Stadt Hanau hat das jetzt aber geändert und sich offiziell zur assistenzhundfreundlichen Kommune erklärt. Was das genau bedeutet, berichtet Wolfgang Kettfleisch.
Es ist Markttag in Hanaus guter Stube vor dem Brüder-Grimm-Denkmal. Vom Straßencafé blickt Manja Maserati entspannt auf das bunte Treiben. Hündin Mascha hat es sich zu ihren Füßen bequem gemacht. So locker geht's im Leben der beiden nicht immer zu. Maserati hat eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wird die bedrohlich, kann Mascha das riechen und spüren. Ein Frühwarnsystem auf vier Pfoten. Logisch, dass Mascha auch bei Arztbesuchen dabei sein sollte. Aber viele Praxen, sagt Manja Maserati, ließen das nicht zu.
Es ist im Moment leider sogar eher der Regelfall. Es ist nicht so, dass ich einen Termin machen kann und sagen, hier bin ich. Das ist übrigens mein Assistenzhund. In einem Fall, da hatten die Sprechstundenhilfe mal gesagt, die mag halt keine Hunde.
Wir müssen leider draußen bleiben. Was solche Schilder mit Hundekonterfei zum Ausdruck bringen, trifft Menschen, die auf Assistenzhunde angewiesen sind, ins Mark. Hunde verboten, das gibt es fast überall, berichtet Roswitha Warda, die Gründerin und Leiterin des Vereins Pfotenpiloten, auch in kommunalen Einrichtungen.
Das kann das Gericht sein, wo man vorstellig werden soll, aber dann den Hund nicht mitbringen kann. Es kann das Sozialamt sein, es kann das Ordnungsamt sein. Es kann die Schule oder der Kindergarten sein.
Bei Hunden, auf die Menschen angewiesen sind, um ihren Alltag zu bewältigen, wollen die Pfotenpiloten das ändern. Laut Roswitha Warda geht es vor allem darum,
dass die Kommune in ihrem Zugriffsbereich für komplette Barrierefreiheit sorgt, dass die das Personal dort aufklären. Hausordnungen sollen mit dem Zusatz außer Assistenzhunde verbessert werden, wenn da ein Hundeverbot drin steht.
So soll es von nun an auch in Hanau sein. Die Stadt ist Hessens erste assistenzhundfreundliche Kommune. Und Bürgermeister Axel Weiß-Thiel will, dass alle in der Verwaltung verinnerlichen, bestimmte Hunde, in der Regel an einer Decke oder einem Halstuch zu erkennen, dürfen eben doch mit rein.
Natürlich müssen wir da Bewusstsein schaffen. Es muss klar sein, dass das im städtischen Rathaus, in den Dienststellen der Stadt Hanau erlaubt ist und akzeptiert wird.
Hanau ist jetzt eine assistenzhundfreundliche Kommune. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.